Guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich auch heute da zu sein. Es ist immer wieder schön, neue Geschwister kennenzulernen, da ich die meisten von euch nicht kenne. Also außer letztens eigentlich. Genau, ich heiße Max, bin 48, seit 25 Jahren bald verheiratet mit meiner Frau Christiane. Wir haben 4 Jungs zwischen 15 und 20 Jahren. Genau, die meisten, also 2 sind schon fast aus dem Haus und 2 noch daheim. Beruflich bin ich Bibelschullehrer bei WDL in Brandenburg, wo wir in einem Jahr praktisch in einem Jüngerschaftstraining so durchgehen. So meine Fächer sind Theologie und Bibellesen und dann auch letztendlich Predigtlehre. Genau, wie gesagt, ich freue mich heute wirklich bei euch zu sein und bete noch, bevor ich in die Predigt starte. Ja, danke, Herr, dafür, dass du hier bist. Ja, dass du da bist, wo wir uns zu dir versammeln, und wir wollen dir danken für dein kostbares Wort, was du uns gegeben hast, um wirklich daraus zu lernen. Ja, wollen dich bitten dafür, dass du ja mir die richtigen Worte gibst, dass ich wirklich das sage, was dir auf dem Herzen liegt, und dass du uns allen zusammen wirklich offene Ohren, offene Köpfe, offene Herzen schenkst, um wirklich von dir verändert zu werden. Danke, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. Amen. Ja, wenn ich auf meinen Fahrten bin, so nach Brandenburg, ich fahre meistens mit dem Zug, dann ist es immer wieder ein Lowlight, durch Berlin Hauptbahnhof zu kommen. Denn Berlin Hauptbahnhof, voll mit Menschen. Das bin ich aus Dusslingen nicht gewohnt. Ich gehe auch schon ungern nach Tübingen deswegen. Heute Sonntag ist ein bisschen Ausnahme. Aber Berlin Hauptbahnhof ist wirklich so Nonplusultra des Nichtwollens für mich, ja. Also, wo man die ganze Zeit gucken muss, wo laufe ich jetzt, wo gehe ich, ohne dass ich jetzt jemanden anrempel oder angerempelt werde, ist nicht so mein tolles Ding. Und vielleicht kennst du auch so dieses Wimmelbuch. Ich habe heute Morgen noch eins angeguckt gehabt, aber vielleicht kennst du dieses Wimmelbuch, Wo ist Walter? Kennt das jemand von euch? Ja, Wo ist Walter? Dieser rot-weiß gestreifte Kerl, der auf diesem Wimmelbuch für Erwachsene mehrfach zu finden ist, und du musst gucken, wo ist er jetzt? Und die Frage ist, sowohl beim Berliner Hauptbahnhof als auch beim Wo ist Walter, was sehen wir eigentlich? Sehen wir diesen einzelnen Menschen, der da ist? Und darum soll's heute gehen. Was siehst du, ist der Titel der Predigt. Und auch zu biblischen Zeiten gab es schon Menschenmassen. Es gab keinen Berliner Hauptbahnhof und auch kein Tübingen, glaube ich, zumindest zu der Zeit. Und trotzdem wollen wir uns angucken, wie der Herr Jesus einzelnen Menschen begegnet ist, beziehungsweise heute in der Predigt eigentlich einem einzelnen Menschen begegnet ist. Und wir wollen daraus lernen, wie wir unseren Mitmenschen begegnen. Wer wohnt in Tübingen? Ja, ihr, okay, wenigstens 2, 4, okay, super. Also ihr steht in dieser täglichen Herausforderung, wie begegnet ihr Menschen, aber auch in Dusslingen soll es manche Menschen geben. Und ihr dürft dazu gerne aufschlagen, Lukas 19, und wir schauen uns eine ganz bekannte Geschichte an. Vielleicht gucken die in der Sonntagsschule auch schon an, aber schaltet nicht direkt ab nach dem Motto, kenne ich schon, habe ich schon gehört, sondern wir wollen nochmal frisch drangehen an diesen Text. Lukas 19, überschrieben bei mir mit Zachäus, der Oberzöllner. Ich lese erstmal den gesamten Abschnitt bis Vers 10. Und er, der Herr Jesus, ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt, und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was siehst du? Wir wollen diesen Text hier anschauen in 6 Punkten, was der Jesus gesehen hat und was wir daraus lernen können. Der erste Punkt ist, sieh ihn an, dieser Mensch hat einen Namen. Vielleicht ziemlich basic, aber schauen wir uns trotzdem an. Jericho. Jericho war nicht irgendeine kleine Stadt, sondern Jericho ist wahrscheinlich eine der ältesten Städte der Welt und war als eine Stadt im Grenzgebiet und damit auch ein wichtiger Handelsposten. Nicht nur Grenzgebiet, sondern zusätzlich Nord-Süd-Verbindung und Ost-West-Verbindung gingen alle durch Jericho, an Jericho vorbei. Das heißt also eine sehr beliebte, bekannte Handelsstadt und wie gesagt eine der ältesten Städte der Welt. Zusätzlich nahte das Passafest in Jerusalem. Und ihr könnt euch vorstellen, gerade an dieser Grenzstadt, wo viele Leute dann eben den Jordan runter sind und dann eben den Berg hoch mussten nach Jerusalem, da war allerhand los, so kurz vor dem Passafest, wo alle nach Jerusalem pilgern sollten. Und dann auch noch, was wir hier sehen, Jesus mit seinem Gefolge. Das waren nicht nur 12, sondern einige Jünger mehr, die mit ihm unterwegs waren. Und ihr könnt euch vorstellen, auch noch so eine ganze Traube an Schaulustigen, die da mit hinterherzogen. Zumindest immer mal wieder so ein paar hundert Meter oder Kilometer. Und sagen, boah, Jesus kommt. Ihr könnt uns vorstellen, wie die Aufregung in Jericho schon da war. Egal ob Zustimmung oder Ablehnung, man will ihn auf jeden Fall sehen. Ja. Aber Lukas, Beruf Arzt, und da sind wir ganz froh, wenn der Lukas nicht die ganze Masse im Auge hat, sondern als Arzt den Einzelnen guckt. Ja, ich bin auch im Wartezimmer gerne mit anderen zusammen, aber im Untersuchungszimmer gerne alleine. Und Lukas, der Arzt, lenkt seinen Blick für uns auf einzelne Personen. Tut er immer wieder in seinem Evangelium. Und hier eben auf diesen Zachäus. Er sagt, er fängt an hier, und siehe, da war ein Mann. Er lenkt unseren Blick und sagt, in diesen ganzen Tausenden von Menschen, da war ein Mann. Ja, da waren mehrere Männer, aber da war ein Mann und um den geht's jetzt heute. Wir schauen uns an, was Lukas sieht. Er sieht einen Mann. Das ist heutzutage schon nicht mehr selbstverständlich, vor allen Dingen in Tübingen nicht. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Aber er sieht ihn und er nimmt ihn als solches wahr. Er sagt als zweites mit Namen Zachäus. Sein Name, das ist doch das Erste, was wir machen, oder? Ich kam heute Morgen rein, habe mich erstmal mit Namen vorgestellt. Ich glaube, ich habe mir keinen gemerkt, den ihr mir zurückgegeben habt, aber ihr wisst zumindest, dass ich Max heiße. Zachäus könnte sein, dass er rein dasteht als Namensbedeutung oder hell sein oder schuldlos sein. Möglichst ist auch eine Kurzform von Zacharias, das würde bedeuten, der Herr gedenkt oder der Herr hat sich sein erinnert, was sehr schön hierzu passen würde. Was hören wir noch? Er ist Mann, er heißt Zachäus und er war ein Oberzöllner. Dieser Begriff kommt nur hier in der Bibel vor. Zöllner kommt oft vor, aber hier haben wir es nicht mit einem Zöllner zu tun, sondern mit dem Obersten der Zöllner. Und damit wäre für einen guten Juden zu der damaligen Zeit der Käse schon gegessen. Die Geschichte wäre hier aus. Ja? Lukas 19 hört auf bei Vers 1. Er kooperiert mit Rom, er nutzt seine eigenen Landsleute schamlos aus, er nimmt mehr, als er eigentlich verdient hätte. Er macht den Leuten das Leben schwer, er bereichert sich schamlos an den Menschen. Und Zachäus ist nicht nur ein Zöllner, sondern er ist der Oberste von denen. Aber, viertens, er war reich. Als Oberzöllner könnt ihr euch vorstellen, in Jericho, Handelsstadt, Grenzstadt, der hat es zu was gebracht. Also Oberzöllner in Bethlehem wäre jetzt vielleicht nicht so toll gewesen, aber Oberzöllner in Jericho, höchst einträgliches Geschäft. Das ist heutzutage wie Waffenhändler im Gazastreifen. Ja? Höchst einträglich und höchst umstritten. Oder vielleicht Clanchef in Berlin-Kreuzberg. Aber er hatte es zu Reichtum gebracht und würde heutzutage wahrscheinlich mit seiner schwarzen Limousine mit abgedunkelten Scheiben und Panzerglas durch die Gegend fahren. Was wir noch sehen ist, in Vers 3 am Ende, er war klein von Gestalt. Ziemlich unvorteilhafter Körperbau in einer Menschenmasse, wenn man, wie wir heute noch sehen wollen, sehen will. Er war klein von Gestalt. Er hüpfte irgendwo dazwischen drin rum. Und normalerweise, wenn er in seinem Zollhaus saß, war es kein Problem. Aber wenn er versucht, in der Menschenmasse was zu sehen, dann wird es halt schwierig. Wir hatten letztens im Unterricht, übermorgen schreiben Sie einen Test dazu, Anthropologie, also die Lehre vom Menschen. Und die Frage ist doch, wie nehmen wir unsere Mitmenschen wahr? Wie nehme ich sie wahr, wenn ich am Hauptbahnhof durch die Gegend laufe? Nehme ich sie nur als wandelnde Säulen wahr, die wie in einem Computerspiel mir entgegenkommen und ich muss gucken, wie ich ihnen ausweiche und dann noch irgendwo belle oder sowas um den Dreh? Oder sehe ich wie ein Lukas und wie der Herr Jesus meine Mitmenschen als individuell von Gott geschaffen, mit einem Namen, mit einem Beruf, mit einer Gestalt? Wie nimmst du deine Mitmenschen wahr? Vielleicht bist du Lehrer. Wie nimmst du deine Schüler wahr? Sind es alles nur noch Noten auf dem Papier in einer großen Tabelle? Wenn du Verkäufer bist und hinterm Fließband vielleicht schaffst, nimmst du sie einfach nur wahr und zahlen sie mit Karte oder Bar oder nimmst du sie wirklich als Personen wahr? Und ich liebe es, ich gehe eigentlich fast nie durch Selbstkassierkassen, weil ich Menschen um mich herum haben möchte. Nimmst du diese Menschen wahr? Wenn du Erzieher bist, oder das beliebte Thema Autofahrer, da sehen wir ja die Menschen nicht, da sehen wir nur die Autos, aber vergessen, dass da auch Menschen am Steuer sind. Sehen wir den Einzelnen. Und vielleicht ist das schon der größte Knackpunkt heute. Siehst du den einzelnen Menschen? Ich war im letzten Jahr ungefähr 27 Mal die Strecke Berlin-Dusslingen gefahren. Und wenn ich in den Zug reinkomme, eigentlich eins der ersten Dinge, die ich wahrnehme, ist das hier. Seltene Ausnahme, dass da mal zwei Leute, die unbekannt sind, miteinander reden oder sich überhaupt mal begrüßen können. Du kannst schon froh sein, wenn die anderen reagieren, wenn du sagst, ist der Platz neben ihnen noch frei. Bloß niemanden ansehen, erst recht keine Gespräche. Und Leute, wie wollen wir das Evangelium weiterbringen zu unseren Menschen, zu unseren Mitmenschen, zu unseren Arbeitskollegen, wenn wir sie noch nicht mal als solche wahrnehmen, sondern nur als Dienstleister für uns? Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Ihr als Eltern, seht ihr eure Kinder noch als Kinder? Ich glaube und hoffe, dass es keiner von euch macht, im Kinderwagen mit Handyhalterung durch die Gegend zu fahren. Das finde ich eines der schrecklichsten Übel an dieser heutigen Zeit. Ja, wo ich nicht mehr das Kind angucke und mit ihm rumprabbel, sondern nur noch den Bildschirm habe und mir per YouTube irgendwas anzeigen lasse. Siehst du deine Mitmenschen? Wie sieht Zachäus sich selbst? Er ist zu klein für sich, er ist zu unbeliebt für seine Mitmenschen. Und wenn er Lukas 18 schon gelesen hat, dann weiß er, er ist zu reich für Jesus. Denn Jesus hatte schon gesagt, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Lukas 18, Abvers 18. Mission impossible. Unmöglich. Er weiß, hier sind zu viele Hindernisse. Aber er hat Träume. Das ist der zweite Punkt. Sieh ihn an. Dieser Mensch hat Träume. Zachäus steht hier in Vers 3 und 4. Er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge und des Bekannten, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe. Zachäus hatte Träume. Er suchte, Jesus zu sehen. Zugegeben, es klingt nach einem sehr kleinen Traum, aber damit waren ja größere Träume verbunden. Versetzt euch mal in diese Lage von diesem Oberzöllner, diesem reichen Mann, der normalerweise mit Nadelstreifenanzug in seiner Limousine durch die Gegend fährt. Was treibt einen erwachsenen Mann mit diesem gesellschaftlichen Status dazu, seine Arbeit zu verlassen, ins Volk zu gehen, um so einen Wanderprediger anzugucken aus der Perspektive der meisten und dann auch noch auf einen Baum zu klettern? Gesellschaftlich war das der Abstieg und nicht der Aufstieg. Das können wir mit Neugier alleine nicht rechtfertigen. Das glaube ich einfach nicht. Aber wir können nur mutmaßen, dass er mit diesem Sehen von Jesus eine Hoffnung verbunden hatte, die über das reine Sehen hinausgeht. Vielleicht ist er wie die Frau, die 12 Jahre an Blutfluss litt, die nur den Saum des Gewandes von dem Herrn Jesus anfasst und hofft, dass er ihn heilt, dass er sie heilt. Vielleicht hat er diese Hoffnung: Ich will Jesus sehen. Und vielleicht wird er an meinem verkorksten Leben irgendetwas ändern können. Diese Not macht Zachäus erfinderisch, weil er Träume hat, die hier nicht erwähnt sind. Aber was treibt deine Mitmenschen an? Vielleicht sind es auch nur kleine Träume. Vielleicht der nächste Urlaub, vielleicht der neue BMW, der vielleicht noch vom Band rollt. Vielleicht der Traum von einer netten Familie und gut erzogenen Kindern. Aber vielleicht kommen wir mal ins Gespräch hinter die Fassade von den kleinen Träumen von uns und von unseren Mitmenschen. Was ist dahinter? Tiefere Träume, echte Liebe, echter Frieden, echte Zufriedenheit. Und vielleicht auch uneingestanden hinter der Fassade Frieden mit Gott, ihrem Schöpfer. Wo sie merken, hier ist etwas im Unreinen. Und ich glaube, das ist in vielen Mitmenschen vorhanden. Sieh den Menschen an. Sieh ihn an, so wie der Herr Jesus ihn anblickt, so wie Lukas ihn anblickt. Sieh den Menschen an mit seinen Träumen. Und was wird wohl passieren? Also ihr kennt vielleicht das Kinderlied, von daher wisst ihr schon, und ihr habt die Bibelgeschichte vielleicht auch schon gelesen, von daher wisst ihr es auch schon, was wird passieren? Wir wissen, er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Und dann die nächste Strophe: Der Heiland suchte diesen Mann. Das ist der dritte Punkt. Sieh ihn an, dieser Mensch wird von Jesus wahrgenommen. Vers 5. Und als er, Jesus, an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab. Seht ihr das hier? Es ist zweimal in diesem einen Vers dieses Sehen drin. Er schaute auf und er erblickte ihn. Und er spricht ihn an mit Namen. Das ist so anders als heute, wo wir einander oft noch ansprechen mit: Hey, du da. Oder die Jugend: Digger, Alter, gib mal her. Ich war letztens mit meinen Pfadfindern auf Wanderung, 6 bis 8 Jahre, und dann ruft der eine den anderen: Hey, Junge! Der Junge hat doch einen Namen. Den kenne ich nicht. Die sind seit Jahren zusammen als Pfadfinder und wissen den Namen nicht voneinander, ernsthaft? Und das ist so wichtig. Tut mir leid, dass ich euren Namen jetzt nicht behalten habe, wo ich jetzt heute Morgen... Schlechtes Beispiel. Ja. Aber der Herr Jesus spricht diesen Zachäus an. Der sagt nicht nur: Was machst du da oben? Komm mal runter. Er sagt: Zachäus, komm runter. Dein Name, das bist du. Gott sagt: Siehe zu Israel, siehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und Jesus sagt weiter: Komm eins herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Warum muss er denn? Weil das der Wille seines Vaters ist. Lukas 4 sagt er: Ich muss Gottes Reich verkündigen. Lukas 13 sagt er, ich muss weiterziehen, um auch an anderen Stellen zu verkündigen. Johannes 4, die bekannte Stelle, Jesus musste durch Samaria ziehen, weil da eine Frau, auch wieder eine einzelne Person, war, die ihn brauchte. Und wir sehen das in Johannes 5, Vers 36, die Werke, die der Vater mir gegeben hat, damit ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Lukas 12, Vers 50, ich habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss und bin beengt, bis sie vollbracht ist. Und so muss Jesus zu Zachäus gehen, weil Gott hier noch ein Werk für diesen Zachäus vorhat. Gott will zu dem Menschen kommen und in dem Fall zu diesem Zachäus. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, wie cool jetzt in der Weihnachtszeit, sich daran zu erinnern. Er wohnte unter uns, er will bei uns sein. Dieser Mensch, Zachäus, wird von Jesus wahrgenommen, diese einzelne Person. Und dann lädt Jesus sich bei dem Oberzöllner ein. Das war keine Political Correctness. Bezieht das mal auf heute. Was wäre, wenn du bestimmte Menschen einlädst? Dann wirst du bestimmt politisch irgendwo einsortiert oder gesellschaftlich. Und da wird gesagt, mit dem darfst du ungeschoren zusammen sein, mit dem hier wiederum nicht. Ich glaube, Jesus würde solche gesellschaftlichen Normen bewusst übergehen und zu den einzelnen Menschen hingehen und sie lieben. Vielleicht würde er sich trotzdem und erst recht mit denen verabreden. Und das ist der vierte Punkt. Sieh ihn an. Diesen Mensch kann nur Jesus retten. Vers 6 und dann 8 und 9. Und er, Zachäus, stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Zachäus stieg eilends vom Baum herab, er konnte es kaum abwarten und er nimmt Jesus mit Freuden auf. Jesu Liebe, als er ihn aufnimmt, bringt Freude in das Herz dieses Ganoven. Und daraufhin macht Zachäus in Vers 8 und 9 macht ein Versprechen. Er gibt die Hälfte seines Vermögens den Armen und da, wo er was durch falsche Anklage ernommen hat, erstattet er es vierfach zurück. Wichtig, habe ich als Kind falsch gemacht, diese Freigebigkeit von Zachäus ist nicht das Mittel zu seiner Errettung. Das wird im Text auch nicht gesagt, sondern wie jeder andere Mensch auch, wird Zachäus nur durch Gottes Gnade errettet, indem er glaubt an diesen Herrn Jesus. Und das Abgeben des Besitzes, Vers 8 und 9, ist ein Zeichen davon, ist eine Auswirkung von dem, was Gott in seinem Herzen gemacht hatte. Er hat ihn wiedergeboren und Zachäus wird bereit, sich von seinem irdischen Besitz zu lösen. Und das gilt auch heute noch. Deine Freigebigkeit, die errettet dich nicht. Nichts, was du tun kannst, kann dich irgendwie vor Gott angenehm machen und sagen, okay, ich nehme dich dazu. Retten kann dich nur Gottes Gnade. Und Jesus ging freiwillig dafür ans Kreuz. Er hat deine Sünde auf sich genommen. Er hat Gottes Zorn auf sich genommen, damit du im Glauben zu ihm kommen kannst und Vergebung für deine Schuld haben kannst. Und nur wenn du das tust, wirst du errettet. Wenn du das getan hast, bist du errettet. Aber dann wird dein verändertes Leben, dein verändertes Herz übersprudeln nach außen. So wie bei Zachäus. Vielleicht hast du nichts vierfach zu erstatten und nicht die Hälfte deines Vermögens abzugeben. Aber eine biblische Wahrheit ist, das, was Gott in deinem Herzen tut, wird auf deinem Kontoauszug sichtbar sein. Dann wirst du nicht mehr schwäbisch schwimmen. Ja, so. Sondern so. Weiß nicht, was das für eine Schwimmform ist. Aber ich glaube, das ist eigentlich die richtige Form, gell? So zu schwimmen. Du wirst deinen Nächsten im Blick haben. Und du wirst das Geld, was du verdienst, sehen als Gottes Besitz, den du verwaltest und wo du das Beste draus machen kannst. Jesus sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn du noch mehr dazu wissen willst, empfehle ich dir heute Nachmittag oder später mal Lukas 2. Korinther 8 und 9 zu lesen, wo Paulus sehr viel dazu sagt, oder auch ein sehr cooles Buch ist von Randy Alcorn, Wo dein Schatz ist. Sehr empfehlenswert. Und Jesus rettet Zachäus trotz Lukas 18, was ich eben schon erwähnt habe. Wo steht, wie schwer werden die, die Vermögen haben, in das Reich Gottes einkehren, gehen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr eingehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Aber Jesus beweist, dass Lukas 18, Vers 27 auch gilt. Was bei dem Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Sieh diesen Menschen an, diesen Einzelnen. Wenn Jesus diesen Oberzöllner retten kann, dann kann er auch dich retten. Und dann kann er auch deine Mitmenschen retten, wo du sagst, pff, Hopfen und Malz, verloren. Nicht für Jesus. Bei Menschen unmöglich, nicht bei ihm. Wenn ihr aufmerksam wart und nicht mitgelesen oder wenn ihr mitgelesen habt oder wenn ihr gut im Zahlen behalten seid, dann merkt ihr, dass ich einen Vers übersprungen habe. Vers 7 habe ich übersprungen. Denn gerade mitten in diesem Geschehen, dass dieser einzelne Mensch, der auf den Baum geklettert ist und dann Jesus ihn sieht und ihn aufnimmt, genau in dieser Mitte von diesem Ding steht Vers 7, wo wir sehen den fünften Punkt, dieser Mensch wird von uns verurteilt. Vers 7 steht, und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Das war die Aufgabe der Pharisäer, zu murren. Matthäus 9, als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Matthäus 11, Vers 19, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Genau das, was ich eben gesagt habe, das passiert hier, wo ich eben gesagt habe, naja, da wollen wir eigentlich nicht so gerne, dass Jesus dahin geht. Das kann man so ja nicht stehen lassen, dass Jesus zu diesem asozialen Oberzöllner noch hingeht. Warum kommt der nicht zu mir? Mit wem würden wir heute Jesus ungern abhängen sehen? AfD-Wähler? Oder linke BSW? Vielleicht Impfgegner? Oder Impfbefürworter? Vielleicht Klimakleber? Also wenn Jesus zu Greta gehen würde, da hätte ich echt ein Problem. Oder Free Palestine-Schreihälse? Vielleicht dreht es dir alleine schon, wenn ich die Namen hier nenne im Gottesdienst, schon den Magen um und du sagst, wow, bitte nicht. Vielleicht ist aber auch was Persönliches. Vielleicht hättest du schon Probleme, wenn Jesus zu deinem Nachbar gehen, mit dem du dich nur noch über den Anwalt unterhältst. Warum eigentlich? Warum haben wir damit ein Problem? Ich glaube, weil das Herz von dem Pharisäer in uns auch drin ist. Und sagen, ich hab's doch verdient. Ich bin doch gerecht. Ich tue doch alles, was dir gefällt. Ich gehe doch in den Gottesdienst. Der doch nicht. Komm zu mir, verschaffe mir die Ehre. Ich bin eigentlich ein klasse Typ. Und dann merken wir, die Selbstgerechtigkeit macht nicht nur die Pharisäer mürrisch, Vers 7, sondern die macht mich auch mürrisch. Sag mir, warum das? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wenn du und ich so selbstgerecht sind, dann haben wir vergessen, dass wir durch Gnade errettet sind und nicht durch Verdienst. Ich lese gerade von Dane Ortlund ein Buch, Die herausfordernde Gnade Christi oder Jesu heißt das Buch. Er sagt, die Ungerechtigkeit und die Gerechtigkeit von uns Menschen, die trennt uns gleichmäßig von Gott. Weil wir glauben, durch unsere Gerechtigkeit irgendwas verdienen zu können. Wir sollten es so wie der Herr Jesus tun. Wir sollten unabhängig von Alter, von Geschlecht, von Parteizugehörigkeit, politischer Gesinnung, von Religion und sogar von sexueller Orientierung eines Menschen oder was uns sonst noch nicht passen könnte, zu den Menschen gehen und gerne mit ihnen zusammen sein. Und nicht davor zurückschrecken zu sagen, wow, der Max, der war heute in einem ganz komischen Haushalt. Ist der noch Reacht auf dem Weg? Ja, wenn er Reacht auf dem Weg ist, dann geht er dahin. Sieh den Einzelmenschen an und beschäftige dich mit den Einzelmenschen, auch wenn sie nicht das dem entsprechen, wie wir sie gerne hätten, in Anführungsstrichen. Kurz vorher, auch Lukas 18, hatte Jesus das Gleichnis erzählt von dem selbstgerechten Pharisäer und dem Zöllner, der es nicht mal wagte aufzuschauen. Und er sagt, dieser ging gerechtfertigt von dann. Das ist das, was der gerechteste Mensch dieser Welt tat. Er ging zu Zöllnern und Sündern. Und der sechste Punkt in Vers 10 ist, sieh ihn an, dieser Mensch war verloren, Jesus hat ihn gesucht und gerettet. Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10 ist einer der Schlüsselverse zum Verständnis von dem Lukas-Evangelium. Und das war Jesu Auftrag. Deswegen ist er gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Cäsar kam, sah und besiegte, was verloren hatte. Jesus kam, suchte und errettete, was verloren ging. Das ist seine Mission gewesen. Er kam, um zu retten, und sein Auftrag ist seit 2000 Jahren der gleiche, zu suchen und zu retten, was verloren geht. Was siehst du? Wie siehst du? Nimmst du deinen Mitmenschen noch als einzelne Person, als Individuum wahr? Siehst du deine Mitmenschen an, trotz ihrer Sünde? Siehst du die Mitmenschen an, mit ihren Wünschen, mit ihren Sehnsüchten? Siehst du deine Mitmenschen so an oder immer mehr so an, wie Jesus es tat und tut? Ich will schließen mit einer Geschichte, auch eine Geschichte, die nur im Lukas-Evangelium vorkommt, wo es auch um einen Ausgestoßenen geht, wo auch dieses Stichwort Sehen sehr wichtig ist. Ihr dürft aufschlagen, Lukas 10. Ab Vers 25. Siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorbei. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorbei. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Amen.